Einige von uns haben vergessen, wie es sich anfühlt, Hunger und Durst nach Gott zu haben. Einige von uns haben vergessen oder haben es noch nie erlebt, wie es sich anfühlt, Sehnsucht nach Gott zu haben, mit jeder Zelle des Körpers und mit jeder Faser unseres Seins. Das ist ein körperliches Gefühl der Sehnsucht, des Schmerzes, des Hungers und des Durstes nach Gott. Und ich werde mit dieser Predigt eine Tür öffnen für uns, natürlich besonders für mich, für alle, die vergessen haben, wie sich der Hunger und der Durst nach Gott anfühlt. Eine Tür öffnen für alle, die vergessen haben, wie groß ihre Sehnsucht nach Gott wirklich ist. Es ist jetzt schon viele Jahre her, es war im Jahr 1998, ja, ich habe das Abitur gemacht, danach Zivildienst, wird ja jetzt langsam wieder ein Thema. Und dann zur Vorbereitung aufs Theologiestudium habe ich noch eine Missionsschule gemacht. Manche kennen das, DTS, Jüngerschaftsschule von Jugend mit einer Mission. Bin da in die USA geflogen, nach Colorado. Und dann, das war so im Dezember, kurz vor Weihnachten, bin ich dann mit 8 Amerikanern nach Indien geflogen, zu einem Missionseinsatz in Indien. Und wir sind dann, ich meine, am 23. Dezember in Neu-Delhi gelandet. Das war natürlich schon mal krass für jemand, der aus Ernerzreuth kommt oder beziehungsweise damals aus Bambergen. Und dann mussten wir noch 36 Stunden mit dem Zug fahren von Neu-Delhi aus. Und die Züge vor 30 Jahren in Indien, die waren relativ einfach. Da gab es dann oben irgendwelche so Pritschen, da konnte man liegen. Wenn man länger unterwegs war, die musste man auch reservieren und unten waren Sitze. Und dann waren wollten wir die Liegen reservieren und da gab es in dem einen Waggon nur 8 Liegen und dann ganz hinten im Zug gab es nochmal eine und dann sagen die alle, Herr, du bist ja der Europäer, du kennst dich ja aus mit Zugfahren, geh du mal in den anderen Wagen. Ich dachte, ja klar, kann ich machen, ich kenne mich aus mit Zugfahren. Hab dann aber realisiert, Bodensee-Gürtelbahn und Zugfahren in Indien, das sind 2 Paar Schuhe, gell? Da war, ich meine, da hat es Hühner drin, also damals, weiß nicht, wie das heute ist, da waren Tiere, Menschen. Der ganze Geruch war sehr gewöhnungsbedürftig. Und dann war ich da in diesem Waggon ganz alleinig, lag ich da auf meiner Pritsche. Und es war der 24.12.1998 am Abend. Und ich erinnere mich deshalb noch so gut an diesen Tag, weil ich da das einzigste Mal auf dieser ganzen Reise, aber da ganz stark Heimweh hatte. Ja, ich habe mir dann vorgestellt, meine Freundin, meine Familie gehen in den Gottesdienst, dann essen sie anschließend, verbringen da ihre Zeit, feiern Weihnachten und ich liege da auf dieser Pritsche, unter mir die Hühner und die Frauen und Männer, die da quatschen und reden und ich verstehe kein Wort und die ganzen Gerüche. Ich habe es richtig gespürt, das Heimweh, diesen Schmerz, nicht da zu sein, wo meine Heimat ist, wo ich gerne sein möchte. Und viele von uns oder einige von uns haben vergessen, wie es sich anfühlt, Heimweh nach Gott zu haben. Und Heimweh ist ein ganz ambivalentes Gefühl. Auf der einen Seite ist es schmerzhaft, es tut fast körperlich weh, das zieht von oben bis unten. Auf der anderen Seite ist es aber auch schön, denn wer Heimweh hat, der weiß, dass er eine Heimat hat, der weiß, wo er hingehört. Und wer Heimweh nach Gott hat, der weiß, wo er hingehört und wo sein Platz ist. Aber wer das Heimweh vergessen hat, das Heimweh nach Gott, wer vergessen hat, wie sich das anfühlt, dass es dieses Gefühl im Leben gibt, der hat vergessen, wo seine wahre und echte Heimat ist. Meine Frau und ich, wir sind gerade in einer ganz besonderen Lebensphase, das kann man schon sagen. Wir haben jetzt so die Nestphase 20 Jahre lang ganz intensiv erlebt. Also wir haben 5 Kinder großgezogen und die allermeisten sind jetzt schon aus dem Haus. Und ich erinnere mich, wie das war in diesen 20 Jahren. Gell, das Haus war immer voll. Es war immer irgendjemand da. Ich denke, wir haben maximal 3-mal in den 20 Jahren das Haus abgeschlossen. Und das hätten wir uns auch sparen können. War immer jemand da. Also Hund und mindestens 1 bis 10 Personen. Haus war immer voll. Und dann kam unsere 5. in den Kindergarten. Und meine Frau musste einkaufen und ich hatte frei, aus welchem Grund auch immer. Und ich erinnere mich noch an dieses Gefühl, wie ich ganz alleine zu Hause bin. Das war voll krass. Das war wie ein Teenie, der plötzlich realisiert, die Eltern sind weg. Jetzt kann ich mal alles tun und lassen, was ich will. Gell? Und ich bin alleine durch dieses Haus gegangen, habe dann die Musik angehört, einen Film angeschaut. Ich habe mich gefühlt wie ein kleines Kind. Gell? Dacht, wow, niemand zu Hause. Aber dann nach so 2 Stunden ist das Gefühl gekippt. Und aus der Freude wurde Einsamkeit. Und ich dachte, oh, irgendwie wäre es jetzt schon schön, es würde wieder jemand kommen. Und ich habe meine Frau vermisst, ich habe unsere Kinder vermisst und konnte es eigentlich kaum erwarten, bis sie wieder zurück waren, bis dieses Haus sich wieder mit Leben gefüllt hat. Jemand zu vermissen ist auch so ein Gefühl, das ist auch ein ambivalentes Gefühl. Auf der einen Seite tut es weh, vor allem wenn jemand gestorben ist, wenn man weiß, in dieser Welt werde ich diesen Menschen nicht mehr sehen oder er ist auf einer weiten Reise. Das tut weh, das zieht von oben bis unten. Gell? Das ist wie wenn mir jemand die Gedärme rauszieht. Auf der anderen Seite ist es aber schön. Wenn ich jemanden vermisse, dann weiß ich, wen ich liebe. Ich weiß, wem mein Herz gehört. Und manche von uns haben vergessen, wie sehr sie Gott vermissen. Dass sie Gott vermissen. Und wer das vergessen hat, wie sehr er Gott vermisst und dass er Gott vermisst, der vergisst irgendwann Gott selbst, weil dieses Gefühl gibt uns Orientierung und gibt uns Wegweisung. Und ich möchte uns die Tür öffnen danach, dass wir die Sehnsucht wieder haben, Gott so zu spüren, dass es weh tut. Das ist kein schönes Gefühl und doch ist es wunderschön, weil es gibt mir Wegweisung, es gibt mir Orientierung. Ich weiß, wo meine Heimat ist und ich weiß, wo mein Platz ist. Und dazu schauen wir uns einen Psalm an aus der Bibel, Psalm 84, mitten in unserer Predigtserie, in der wir ja gerade sind, über Freundschaft mit Gott, Psalm 84. Ist ein Wallfahrtspsalm, also die Israeliten, die Juden, die haben den gesungen auf dem Weg zum Tempel. Also wenn sie gepilgert sind zu irgendeinem religiösen Fest, dann war das kein Schweigemarsch, das war auch kein Trauermarsch, sondern da wurde gesungen, da waren Instrumente dabei. Man hat sich innerlich sozusagen warm gesungen für den großen Lobpreis im Tempel. Psalm 84 aus dem Liederbuch der Bibel geht so los, Vers 1. Könnte man meinen, sind jetzt erstmal die technischen Anweisungen, ein Lied der Korachiter zu begleiten auf dem gathitischen Instrument. Aber da steckt schon richtig viel Message drin, da steckt schon richtig viel Botschaft drin. Wenn wir die Psalmen lesen, Thomas hat es ja auch schon in der Einführungspredigt von dieser Predigtserie gesagt, da müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, das sind Lieder. Das sind Lieder. Hier haben wir eine Anweisung von einem Instrument. Manche sagen, es ist ein Saiteninstrument, andere sagen, das meint eigentlich mehr eine Melodie. Man weiß gar nicht so genau, was es ist, aber wir wissen, dass es irgendwie in dem Bereich Musik und Instrument gehört. Psalmen sind Lieder. Und es sind Lieder, die uns helfen, so unser Innerstes auszudrücken, wenn wir selber keine Worte haben. Ich habe vor 2 Wochen auf Netflix diese im Moment sehr berühmte Doku von dem Rapper Haftbefehl angeschaut. Hat die jemand angeschaut? Ich schaue mal in die Richtung. Ja, ein paar ganz wenige. Also wir haben da einen sehr berühmten, mir aber nicht bekannten, deutsch-kurdischen Rapper aus Frankfurt, der die Hallen füllt. Der ist so ein richtig, eigentlich ein dunkler Mensch, ein dunkler Typ, der Gewalt und Aggression in seinen Liedern singt und vom Leben auf der Straße. Und die Doku-Leute haben ihn 3 Jahre lang begleitet. Und der Mann ist, und ist dramatisch und schmerzhaft zu sehen, ist schwer kokainsüchtig. Und man kann eigentlich sehen im Lauf der Doku, wie dieses Kokain ihn fertig macht. Man sieht es in seiner Nase, man sieht es in seinem Verhalten. Zum Schluss kann er kaum mehr klar reden oder sich auf den Beinen halten. Ist wirklich extrem. Und dann gibt es am Schluss so eine Szene, da lehnt er irgendwie an die Wand, die Kapuze über den Kopf gezogen. Er ist völlig fertig und er ist voller Schmerz und voller Dunkelheit und voller Verzweiflung. Und dann holt er sein Handy raus und fängt an, lässt ein Lied von Reinhard May laufen, gell? Das in meinem Garten. Da geht es um einen Garten und einen Vogel und ein Dach. Reinhard May, kennt ihr den? Den kennen wahrscheinlich mehr, gell? Der ist bekannter wie Haftbefehl, so mit so einer Dalala Stimme. Und dann singt dieser dunkle, schwere, düstere Mann, singt dann dieses Lied von Reinhard May mit. Und man spürt, wie er das mit der ganzen Seele singt, wie da nicht mehr die Worte singen, wie der Mensch, dieser Rapper sich in dieses Lied hineinlegen kann vom Garten von Reinhard May. Und ich dachte, genau das sind Psalmen. da kann ich mein ganzes, das, was ich fühle, das, was ich an Schmerz habe oder an Freude oder an Hoffnung, alles lege ich da hinein und kann es dann so singen und finde Trost und Halt für meine Seele. Und genau darum geht es bei den Psalmen. Wir sollten die nicht so technisch sezieren, gell, mit dem Skalpell und was ist da und was, sondern das sind Gefühle, Emotionen. Da geht die Seele, spricht da. Und jeder Psalm bietet mir die Möglichkeit, in jeder oder für jede Lebenssituation gibt es einen Psalm, den ich singen oder beten kann. Und dann steht da noch, es ist ein Lied der Korachiter oder die Söhne Korachs. In anderen Übersetzungen sind es die Söhne Korachs. Und das ist auch sehr interessant. Der Korach ist ein bekannter Mann. In meinem Theologiestudium, da habe ich dann schon gehört von der Rotte Korachs. Warum gibt es eine Rotte Korachs? Nun, der Korach, der hat einen Aufstand in der Wüste damals, als das Volk ausgezogen ist, gegen den Mose selbst eingefädelt. Gell? Das war ein Anführer, ein Rädelsführer. Gell? Und der hat gesagt, Mose und Aaron, ihr bildet euch viel zu viel ein, das muss aufhören. Der Levit war er auch noch übrigens, also ein Tempeldiener, ein Mann, der am Tempel gearbeitet hat oder damals Stiftshütte, aber ihr beiden, das geht so nicht. Und hat einen großen Aufstand, hat einen Haufen Leute um sich geschart. Das war der Korach. Und Gott hat dann ein Urteil gesprochen, hat die Erde geöffnet und der Korach und seine Rotte, die war weg, Erde hat sich wieder verschlossen. Also dieser Korach hat sich mit Gott selbst angelegt. Das Schöne ist, dass es ausgerechnet seine Nachkommen sind, die die schönsten Liebeslieder an Gott der Bibel schreiben. Und was ist der Punkt? Gott kennt keine Sippenhaft. Gell? Egal was für ein Verbrecher oder Gottesfeind, dein Vater oder deine Mutter oder sonst wer war, Gott sieht dich. Und Gott ermöglicht diesen Menschen, diesen Nachfahren von Korach, dass sie ihm die wirklich schönsten Lieder der Bibel schreiben. Ich finde das schon im ersten Satz von diesem Psalm, ist schon die gute Nachricht enthalten. So, aber jetzt, dass es mal hier ein bisschen Substanz kriegt, gehen wir mal in den ersten Vers oder den ersten Satz. Ich habe die gute Nachricht-Übersetzung gewählt, man kann andere Übersetzungen auch wählen. Da klingt es ein bisschen anders, aber natürlich sind alle Übersetzungen soweit zuverlässig, dass man da nichts falsch macht. Meine ganze Liebe gehört deinem Haus, du großer und mächtiger Gott. Meine ganze Liebe gehört deinem Haus, das ist Wallfahrtslied, Anspielung auf dem Tempel, du großer und mächtiger Gott. Wenn du das jetzt mal sprichst, innerlich, mir nachsprichst, meine ganze Liebe gehört, was sagst du leise, innerlich, mach mal, meine ganze Liebe gehört, der eine oder andere hat vielleicht gesagt, meinem Haus, gell? Wenn er dann ein Haus hat, oder meinem Auto, oder meiner Karriere, oder sonst irgendwas. Diese Söhne Korachs, meine ganze Liebe, gell? Ganz, 100%, alles, was ich habe an Liebe und alles, was ich bin an Liebe, gehört dir, du großer und mächtiger Gott, beziehungsweise deinem Haus, aber im Tempel ist eben auch Gott selbst gemeint. Und dann geht es weiter, dann kommt die ganze Sehnsucht, drückt sich dann in Vers 2 und 3 auch aus. Ich möchte jetzt dort sein, in den Vorhöfen des Tempels. Die Sehnsucht danach verzehrt mich, gell? Verzehren, verbrennt mich. Ich will jetzt will ich da sein, Gott, bei dir. Und mit Leib und Seele schreie ich nach dir, dem lebendigen Gott. Mit allem, was ich bin, schreie ich. Wir waren mal beteiligt, wie ein Kind vermisst wurde bei uns im Achtal und die Eltern und alle nach diesem Kind gerufen haben. Wenn eine Mutter nach ihrem vermissten Kind schreit, dann schreit die mit Leib und Seele. Das ist kein Hallo, Schatzi, Mausi, wo bist du? Sondern das kommt aus der Tiefe. Das kommt aus der Tiefe des Mutterherzens. Gell? Solche Schreie sind hier gemeint. Da geht alles rein. Alles. Ich schreie nach dir. Ich schreie nach dir, dem lebendigen Gott. Spürt man da die Sehnsucht, die in diesem Menschen ist, der dieses Gebet betet? Wie stark der Heimweh hat nach Gott. Wie stark der Gott vermisst. Und ich würde sagen, das ist ein gutes Gefühl, ein wichtiges Gefühl und wir brauchen dieses Gefühl. Ich würde sagen, die Sehnsucht nach Gott ist der beste Kompass, den man haben kann. Der beste Kompass. Denn wenn die Sehnsucht nach Gott in uns eine wirkliche Kraft ist, eine Realität, wenn es eine Energie ist, dieses Gefühl, dann hilft uns das, dann leitet uns das, dann gibt uns das Orientierung. Es gibt uns Orientierung im Leben, damit wir im Leben so leben, damit wir im Leben nach dem Leben Heimat haben bei Gott. Wir uns verhindert, wenn wir die Sehnsucht nach Gott, wenn wir die kultivieren, wenn wir in der leben, wenn wir der Raum geben, dann treffen wir unsere Entscheidungen anders. Wir leben unsere Beziehungen anders. Und wir leben immer im Blick auf die kommende Welt und auf die zukünftige Welt, weil wir wissen, da sind wir zu Hause. Da ist Gott. Da ist Jesus. Da werde ich endlich angekommen sein. Deshalb ist mir so wichtig, dass wir die Sehnsucht nach Gott, diesen Schmerz, dieses Heimweh zulassen und es kultivieren. Weil es uns Wegweisung gibt, weil es uns führt und weil es uns hilft, uns zu orientieren. Und ich bin ein Mensch, würde mal sagen, von meinem Grundnaturell bin ich weder ein spiritueller Mensch, noch irgendwie habe ich einen ganz großen Zugang zur Transzendenz, bin auch nicht wirklich so diesseits orientiert. Gell? Ich bin sehr nicht sehr jenseits orientiert, bin sehr im Diesseits verhaftet. So das, was um mich rum ist, was man anfassen kann, die Menschen, das beschäftigt mich, das bewegt mich. Und mir hilft es so. Mir hilft es so, immer wieder die Sehnsucht nach Gott zu spüren. Sie bewahrt mich davor. Sie bewahrt mich davor, mich hier niederzulassen. Denn dieses Leben jetzt, was wir hier erleben, ist nicht das Letzte. Das ist nicht das Finale. Das ist nicht das Ende. Das ist nur das Vorletzte. Wir gehen auf eine größere Heimat zu. Vor einigen Jahren, ich habe so ein paar Orte, die interessieren mich, da will ich hin. Und ein Ort, den ich unbedingt besuchen wollte mit unserer Familie, der ist gar nicht so weit weg von hier, das ist der Fürstenberg, heißt der, Schwarzwald-Baar-Kreis. Das ist ein Berg, da hat die Familie der Fürstenberger, manche kennen das noch vom Bier, ihren Stammsitz. Gell? Und da war früher die Burg der Fürstenberger und eine Stadt. Die Stadt hieß Fürstenberg. Und dann 1840 oder irgendwas ist diese Stadt abgebrannt, komplett abgebrannt auf dem Fürstenberg. Die Burg und die Stadt komplett abgebrannt. Und die Bewohner haben gesagt, wir haben keinen Bock mehr auf dem Berg zu leben. Das ist ein Scheiß, da gibt es kein Wasser, unsere Felder sind zu weit weg. Das ist alles mühsam und anstrengend. Und die haben die Stadt verlassen und haben unten ein Dorf gegründet, das heißt Fürstenberg. Das gibt es jetzt immer noch, da kann man noch hin. Also es gibt da diesen Berg im Schwarzwald, da sind nur noch Ruinen. Und da sind wir hingewandert und da gibt es ein schönes Kreuz. Das hat mich seither sehr begleitet. Das ist ein Kreuz für alle, man sagt für alle Heimatvertriebenen und was weiß ich. Aber es ist auf diesem Ruinenberg, haben wir dieses Kreuz mit dem Gebet, Herr, sei du uns Heimat. Und ich finde, das ist eigentlich ein richtig gutes Gebet, ein Herzensgebet. Für Menschen wie mich, für alle, die zu sehr im Diesseits leben, immer wieder, die auch sehr heimatverbunden sind, hört man ja bei mir am Dialekt und allem, Herr, sei du mir Heimat. Herr, sei du mir Heimat. Dieses Leben hier, diese Heimat hier, das ist nur das Vorletzte, das ist nur das Vorletzte. Und ersetze das Heimweh, das ich habe, wenn ich irgendwo im Ausland bin und keine Butterbrezeln essen kann, gell? Ersetze das du das Heimweh nach Heimweh von dir. Ich will mich nach dir sehnen. Sei du die Kraft, sei du meine Heimat. Ich finde das mega stark. Und ein mega schönes Gebet. Jesus, sei du mir Heimat. Denn bei ihm werden wir landen am Ende der Zeit, alle, die sich auf ihn einlassen. Und dann ist es schön, wenn man in die Heimat kommt und nicht in die Fremde. Nochmal unser Vers. Gell? Meine ganze Liebe gehört deinem Haus, du großer und mächtiger Gott. Ich möchte jetzt dort sein, in den Vorhöfen des Tempels. Die Sehnsucht danach, die verzehrt mich, die verbrennt mich. Mit Leib und Seele schreie ich nach dir, dem lebendigen Gott. Ja, und wenn ich dich jetzt bitten würde, dieses Gebet zu beten, und unten habe ich jetzt hier einen Schieberegler mal dabei, wie stark wäre das emotional unterlegt? Also wie stark wäre dieses Gebet jetzt im Moment bei dir, wo du sagst, ja, ich kann das mit meinen Emotionen, mit meinem ganzen Sein, mit meinem ganzen Körper, mit jeder Zelle, ich kann das genauso jetzt sprechen, weil die Sehnsucht mich verzehrt. Wärst du irgendwo bei 100% oder wärst du bei 50% oder bei 0 und sagst, eigentlich spüre ich nichts. Ich kann es zwar sagen mit dem Kopf, aber hier gibt es keine. Ich habe kein Heimweh, ich habe keine Sehnsucht nach Gott. Oder bist du vielleicht sogar im Minusbereich? Da sagst du, oh, also ich will das nicht mal haben, lass mich in Ruhe. Wo stehst du gerade an der Stelle? Bei wie viel Prozent? Und ich denke, ich bin davon überzeugt, es ist gut, diesen Regler immer wieder in Richtung 100% zu schieben. Ihr habt es ja auch schon gehört, dass ich davon überzeugt bin, dass die Sehnsucht, das Heimweh nach Gott eine treibende, entscheidende Kraft in unserem Leben gibt, ist, die uns Halt und Orientierung gibt. Wieso wandert dieser Regler eigentlich immer wieder zurück auf Null? Oder auf 10 oder minus 10%. Wieso passiert das? Und Jesus hat hier nochmal eine Predigt gehalten, an die lehne ich mich an. Dabei nennt er uns ein paar Gründe. Es ist die Theologen sprechen vom Gleichnis vom vierfachen Acker. Da geht es darum, dass die Liebe zu Gott, ich deute das mal ein bisschen weiter jetzt so, die Liebe zu Gott ist wie ein kleiner Same, der gestreut wird in unser Herz und dann aufwächst. Und da gibt es verschiedene Gründe, warum die Liebe zu Gott eben nicht aufblüht, nicht aufwächst. Und der erste Grund war, dass Jesus sagt, warum wir die Sehnsucht vergessen, warum wir kein Heimweh mehr haben, warum wir Gott nicht mehr vermissen, warum wir die Liebe zu ihm nicht mehr spüren, ist Oberflächlichkeit, Ablenkung und Wurzellosigkeit. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der es super einfach ist, sich zu betäuben, gell? Oberflächlich zu leben, sich abzulenken. Morgens im Bad gerade schon mal das Handy anmachen, gell? Und bevor ich auf dem Klo war, habe ich schon 4 Reels gesehen oder sonst irgendwas, gell? Und dann tauche ich ein in den Tag und lasse mich treiben. Dort höre ich Musik, dort quatsche ich mit Leuten. Ich lasse mich einfach treiben, gell? Und lenke mich ab. Und wir wissen ja inzwischen, Social Media, das macht ja was auch in unserem Gehirn. Gell? Da ist ja dann immer Action, gell? Wenn wir diese Videos schauen. Dopamin, wir sind irgendwie auf eine Art immer betäubt und immer high. Und wer immer betäubt ist und immer high ist, gell, der verliert den Zugang. Der lebt oberflächlich, der verliert den Zugang zum Inneren. Der spürt nichts mehr, der spürt nur noch diese Berieselung. Wie will ich denn da noch Sehnsucht nach Gott spüren, wenn da gar kein Raum mehr dafür ist, wenn alles betäubt und abgelenkt und gedeckelt ist? Wir haben hier in der Gemeindeleitung diese Tradition, dass wir einmal im Monat einen Fastentag haben. Am Montag war es wieder soweit. Ich stehe da null drauf, gell? Ich brauche die gar nicht. Und doch tun die mir extrem gut, weil genau das passiert. Und ich merke das auch, dass es passiert. Ich weiß genau, an diesem Tag kann ich jetzt das, was in meinem Inneren ist, nicht irgendwie mit gutem Essen wieder zu, kann ich mich nicht belohnen und mich in irgendeinen Glückszustand bringen, sondern ich muss das aushalten im Gebet, was da wirklich in mir ist. Und neben allem Schwierigen ist eben da auch viel Schönes in mir, das ich dann auch spüre. Unter anderem die Sehnsucht nach Gott, das Heimweh nach dem Himmel. Das kommt dann, das kommt am Fastentag. Da spüre ich es, wie sonst selten. Der zweite Grund, was Sehnsucht und Liebe nach Gott erwirkt oder abwirkt, was Jesus sagt, Sorgen, Reichtum, Begierden. Gell? Sorgen sind der absolute Killer. Wer sich den Sorgen hingibt, anstatt sie Gott zu geben, gell? Wer sich von den Sorgen auffressen lässt, der verliert alles. Der hat nur noch ein Gefühl, gell? Der hat nur noch Angst in sich. Gell? Und das macht uns kaputt. Jesus sagt, lass gut sein, gib die Sorgen ab. Ich sorge. Sorg du dich, wenn du dich sorgen willst, ums Reich Gottes. Reichtum, Jesus ist da sehr klar und sagt, das Geld und Erfolg, die Häuser, alles Mögliche, das bindet euch. Das bindet alle Kapazitäten. Und dann am Ende muss ich sagen, meine ganze Liebe gehört meinem Haus. Gell? Und nicht deinem Haus, gehört meinem Haus. Es hält uns auf Trab, hält uns in Beschlag und wir verlieren den Zugang zu unserem Innersten und wir vergessen, dass wir mal Sehnsucht hatten nach Gott, gell? Und dann vergessen wir am Ende Gott selbst. Und für die Begierden, für das, was wir uns so unbedingt haben wollen, gilt genau das Gleiche. Und als dritten Punkt nennt Jesus noch den Satan, der Teufel selbst, diese dunkle Energie, die da ist, die real existiert, die zerstört und zerstören will, die auch eine gewisse Art von Intelligenz hat, die raubt uns das, die will uns das rauben, dass wir die Sehnsucht nach Gott spüren, dass wir Heimweh nach Gott spüren. Warum? Ich habe es ja eingangs schon gesagt, wer die Liebe nach Gott nicht mehr spürt, die Liebe zu Gott nicht mehr spürt, wer das Heimweh zu Gott nicht mehr spürt, der vergisst irgendwann Gott selbst. Da gibt es ja gar keine emotionale Brücke mehr, da gibt es keine Orientierung mehr. Und deshalb setzt er alles dran, dass wir die Sehnsucht nach Gott nicht spüren. Es ist ein geistlicher Kampf, in dem wir sind. Es ist Realität. Und deshalb gilt es hier, achtsam zu sein und wachsam zu sein und die Sehnsucht und Liebe zu Gott immer wieder zu kultivieren. So, und jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter in unserem Psalm. Wir machen den nicht ganz durch, aber ein paar Punkte hat es noch. Schön hier zum Beispiel, plötzlich ist von Vögeln die Rede, von Schwalben, die da nisten im Tempel. Sogar die Vögel dürfen bei dir wohnen. Sogar die Vögel, die Schwalben bauen ihr Nest bei deinen Altären und ziehen dort ihre Jungen auf. Herr, du Herrscher der Welt, mein König und Gott. Und jetzt ist er sogar neidisch auf die Schwalben. Wie glücklich sind alle, die in deinem Haus Wohnrecht haben und dich dort immerzu preisen können. Was für ein schönes Bild. Schwalben sind ja besondere Tiere. Das sind, ich sag mal, Tiere mit Heimweh. Das sind Heimwehtiere, gell? Zugvögel, die einen inneren Kompass haben und immer wieder zurückkehren. Immer wieder zurückkehren und dort ihr Nest dann bauen. Das ist ein schönes Bild, gell? Unser Nest bei Gott selbst zu bauen und wie die Schwalben immer wieder, immer wieder, immer wieder zurückzukehren. Und dann geht die ganze Wallfahrt los hier, auch im Psalm geht sie los und der nächste Vers bringt es dann schon ein bisschen zum Ausdruck. Wie glücklich sind sie, die bei dir ihre Stärke finden und denen es am Herzen liegt, zu deinem Heiligtum zu ziehen. Was für ein Glück, gell? Was für ein Glück das haben die erleben, die sich auf Gott verlassen und die sich auf Gott zubewegen. Und dann geht es weiter, dann kommt da noch mehr Dynamik rein. Und jetzt spürt man schon diese ganze Bewegung hin zum Tempel, hin zu Gott, hin zu dem Ort, nach dem sich die Menschen, die Gläubigen hier so sehnen. Wenn sie durchs Wüstental wandern, brechen dort Quellen auf. Gell? Milder Regen macht alles grün und frisch. Mit jedem Schritt wächst ihre Kraft, bis sie auf dem Zionsberg vor dir stehen. Was für ein schönes Bild. Wer unterwegs ist, und das ist ein Bild fürs Leben, für uns Christen, gell? Wer unterwegs ist auf Gott zu, gell? Der uns erwartet am Ende unseres Lebens. Wenn wir unterwegs sind auf Gott, dann liegt da eine Kraft drin. Und die Kraft wird größer und das Leben wird größer und fruchtbarer. Finde ich total beglückend. Und ich habe ja eingangs schon erzählt, dass meine Frau und ich jetzt in einer neuen Lebensphase sind. Wir waren jetzt ja über Jahre, war bei uns immer Rabimmel, Rabammel mit Kindergartenfestle und Schulfestle und so weiter. Das hat jetzt echt aufgehört. Aber was mir jetzt aufgefallen ist, früher sind wir zum Kindergartenfest gegangen, heute müssen wir zu Flughäfen. Gell? Stuttgart, München, Zürich, Memmingen, gell? Ständig, also nicht ständig, aber regelmäßig zu irgendwelchen Flughäfen. Gell? Mannheim, ja, da kann man selber hinfliegen. Ja, Mannheim gibt es auch noch, genau. Aber die fliegen ja durch die ganze Welt, wie die Schwalben übrigens auch. Gell? Aber es ist eigentlich schön, dorthin zu fliegen, vor allem bei längeren Flügen, jetzt nicht gerade von Friedrichshafen nach Altenrhein oder so, sondern wenn man mal jemand abholt, wir haben unsere Tochter geholt, sie kam aus Montevideo, Uruguay, gell? Und dann saßen wir da und da haben sich schon so ganz viele Familienangehörige aufgebaut, die auf ihren Geliebten gewartet haben. Und es war richtig schön und ist schön zu beobachten, wie das ist, wenn Menschen sich wiedersehen, die sich lange nicht wiedergesehen haben. Und was passiert? Die gehen aufeinander zu und die werden nicht langsamer und laufen dann wieder rückwärts, gell? Wenn man mal 5000 Kilometer geflogen ist, um jemanden zu sehen, dann geht die letzte Strecke, die geht ganz schnell. Gell? Da hat man Kraft, da hat man Energie, da ist man zwar erschöpft und müde, aber eigentlich will man jetzt nur noch bei diesem Menschen sein. So ist es ja auch, so ist es auch mit Gott. Gell? Das verstärkt sich selber, die Sehnsucht nach Gott. Und wir spüren, wir kommen Gott näher. Es passiert, wir kommen dem Tempel näher, wir kommen ihm näher. Da wächst die Kraft, bis wir dann mit ihm vereint sind. Und dann kommt dieser berühmte Satz, ein Tag im Vorhof deines Tempels zählt mehr als sonst tausend. Gell? Lieber an der Tür deines Hauses stehen, als bei Menschen wohnen, die dich missachten. Gott, das ist so gut bei dir. Ich weiß es. Meine ganze Sehnsucht gilt dir. Ich habe ausgerechnet, ich hoffe, ich weiß es noch richtig, ich habe 17.000 Tage bisher gelebt in meinem Leben. Gell? 17.000 Tage. Die Rechnung wäre 17 Tage Leben mit Gott oder 47 Jahre ohne. Der Psalmschreiber sagt, nimm die 17 Tage, die sind besser. Die sind besser. Das ist schon krass von der Dimension. Gell? Ich bin gerade mal 2,5 Wochen alt sozusagen, wenn man sich das mal vorstellt. Die sind besser, weil es bei Gott so viel besser ist. Und dann kommt noch ein Abschnitt über den König und den lasse ich mal weg, weil den fand ich auch schwierig. Ich sage es mal ganz offen, lest er selber nach. Und dann kommt zum Schluss hier noch so eine Art großer Lobpreis. Ja, Gott, der Herr, ist die Sonne. Gott ist die Sonne, die uns Licht und Leben gibt. Er ist der Schild, der uns beschützt. Er schenkt uns seine Liebe und nimmt uns in Ehren auf. Allen, die untadelig leben, gewährt er das höchste Glück. Herr, du großer und mächtiger Gott, wie gut hat es jeder, der sich auf dich verlässt. Lobpreis pur, jetzt bin ich da. Gott ist Sonne, Gott ist Schild, er ist Wärme, er ist Leben, er ist Schutz. Gell? Eine einzige Liebeserklärung an Gott. Und dieser Psalm hat mich sehr bewegt und beschäftigt. Und im Vorfeld hatte ich eigentlich immer wieder dasselbe Bild. Ich weiß nicht, war das ein prophetischer Eindruck, war es nur ein Bild von mir? Und es war das Bild von einem verschütteten Brunnen. Da ist ein Brunnen mit klarem Wasser drin, aber der ist zu, weil da lauter Geröll ist und Steine und Betonteile. Man kommt da nicht hin an dieses Wasser. Und es war für mich dann wie ein Mandat für diese Predigt. Denn hilf dir und allen, die hier sind, legt diesen Brunnen wieder frei. Gell? Nehmt das Geröll weg, sodass ihr die Sehnsucht nach Gott wieder spürt. Dass ihr das Heimweh wieder spürt. Dass ihr wieder dieses Gefühl spürt, bis es weh tut, dass ihr Gott vermisst und unbedingt bei Gott sein wollt. Und wie kann das sein? Wie kann ich dieses Geröll entfernen, diese Betonbollen, die diesen Tunnel, da, diesen Brunnen da verstopft haben? Wie hole ich die raus? Da als ersten Punkt habe ich Nein zu einem oberflächlichen Leben voller Ablenkung und Geldliebe. Das ist eine Entscheidung, eine tägliche Entscheidung. Wie will ich leben? Wie will ich leben? Gibt es Zeiten, wo das Handy aus ist? Gibt es Momente, wo ich mich meinem Inneren stelle und es in ein Gebet verwandle? Wir haben alle Psalmen für alle Gefühle. Wir haben wirklich, auch wenn man jemand ermordet hat, gibt es einen Psalm dazu. Kann man alles, wir haben alles da. Oder lenke ich mich ab, betäube ich mich mit irgendwas halt und bringe mich wieder in so einen Halbzustand der Wachheit und Klarheit. Lebe einfach ein oberflächliches Leben. Nein, nein, das ist die erste Entscheidung. Nein zu einem oberflächlichen Leben voller Ablenkungen und Geldliebe. Ich gebe dem Geld nicht so viel Raum, dass es alles bestimmt und dass es zu meinem Gott wird. Das ist der erste Brocken, der uns hilft, diesen Brunnen freizulegen. Der zweite, ganz einfach, Zeiten von Gebet und Fasten. Ich brauche Zeiten, die reserviert sind, exklusiv für Gott. Handy aus, einfach bei Gott sein. Handy aus, genau, gutes Stichwort. Einfach reserviert für Gott. Ja? Und das Fasten hilft, Verzichten hilft, um mich zu spüren. Weil wenn ich nichts spüre, wenn ich den Hunger nicht spüre, auch wenn ich den echten Hunger nicht spüre, dann spüre ich manchmal auch den Hunger nach Gott nicht. Da habe ich da kein Gefühl dafür. Und wenn ich den Hunger nach Gott nicht spüre, dann vergesse ich irgendwann, dass er das Brot des Lebens ist, dass er derjenige ist, der mich stärkt und mir alles gibt, was ich brauche. Das dritte wäre, die Liebe und Sehnsucht nach Gott in mir Raum geben, der Liebe zu Gott erlauben, in mir zu wachsen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir irgendwie nicht uns vorstellen können, dass die Liebe zu Gott schon lange da ist in unseren Herzen und dass es die größte und schönste Liebe ist, die man überhaupt haben kann. Die ist da, die ist da, der kleine Same ist gesät. Und wir dürfen diese Liebe wachsen lassen. Wir dürfen Gott lieben. Wir dürfen uns ihm schenken. Wir dürfen uns ihm hingeben. Wir dürfen ihm Liebeslieder singen. Wir dürfen unsere ganzen Gefühle, dass wir ihn vermissen, alles Ausdruck geben. Lass diese Liebe wachsen. Ich bin ein Mensch, der schreckt vor Nähe tendenziell zurück. Auch bei Nähe zu Gott. Und mir hilft es zu sagen, nein, ich lasse das zu, ich gebe dem Raum, ich kultiviere das. Ich will das. Ich will Gott lieben. Mit meinem ganzen Herzen. Ich will ihn lieben. Ich als Mann will Gott lieben und ich will ihm nahe sein. Will Intimität spüren mit Gott. Ich will das und ich gebe dem Raum. Und ich lebe so, dass diese Liebe in mir wachsen kann. Und der vierte Punkt, der vierte Brocken, der uns vielleicht auch noch hilft, diesen Brunnen freizulegen, ist das Herzensgebet. Herr, sei du mir Heimat. Ein Gebet, das ich immer und überall beten kann. Auf der Autofahrt, immer wenn ich mal sozusagen freie mentale Kapazitäten habe. Herr, sei du mir Heimat. Kann ich beten, wenn das Ortsschild kommt von meinem Heimatdorf oder von meiner Heimatstadt. Herr, sei du mir Heimat. Wenn ich zu meiner Familie fahre an Weihnachten. Herr, sei du mir Heimat. Ja, die konsequente Neuausrichtung auf die wahre Heimat, die uns in der Zukunft erwartet. Jetzt haben wir das großartige Privileg, dass wir noch miteinander Abendmahl feiern dürfen. Und im Abendmahl gibt es eigentlich zwei Aspekte, die zu heute sehr gut passen. Das eine ist, dass Jesus versprochen hat, dass er im Abendmahl gegenwärtig ist. Jesus ist da. Wir können ihn jetzt heute schon erleben. Und das zweite ist, das Abendmahl ist ein Vorgeschmack. Ein Vorgeschmack auf das, was kommt. Wir quasi kosten an unserer zukünftigen und letzten Heimat. Wir feiern mit Jesus ein Mahl, was er gesagt hat, was er dann später einmal mit uns wirklich tun wird. Also wir kosten diese neue Heimat, die uns erwartet. Wir werden das so machen, wir gehen jetzt dann gemeinsam in eine Lobpreiszeit hinein und dann kann man da vorne in drei Reihen sich anstellen zu Brot und Wein. Ihr stellt euch da einfach hin, bekommt einen Zuspruch und dann geht ihr weiter vom Brot zum Wein und nachher wieder zurück. Es kriegt jeder, wir müssen nicht ewig lange Schlangen bilden, man kann einfach erstmal hier in der Lobpreiszeit verweilen. Wenn man merkt, jetzt wird es ruhiger, dann kann man nach vorne gehen zum Abendmahl. Ich werde jetzt noch beten, ich bitte euch aufzustehen. Und dann geht's direkt los. Danke für deine Liebe und danke, dass du uns Heimat bist, lieber Vater. Und ich bitte dich, dass du uns die Sehnsucht nach dir, das Heimweh nach dir ganz neu und kraftvoll spüren lässt, sodass es weh tut. Lass uns spüren, wie sehr wir dich lieben und lass die Liebe zu dir wachsen an jedem einzelnen Tag. Und ich bitte dich, dass das Abendmahl uns jetzt auch stärkt und du uns nahe kommst in Brot und in Wein. Amen.